Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Herzlich willkommen, wir sind jetzt hier direkt so...
Sind wir schon auf Sendung?
Wir sind jetzt schon auf Sendung.
Unglaublich.
Die Leute wissen jetzt alle, dass du die Schoki-Snacks weggenascht hast.
Ja, aber hier sind noch Weihnachtsmandeln mit Zimt.
Die hast du auch von Weihnachten mit? Also,
richtig.
Gut.
Die sind noch aus dem Weihnachtskalender.
Wir nehmen einfach unsere alten
aber
Süßigkeiten
die sind noch
mit. Gut.
Die Nüsse sind neu, Freunde.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deiner Homegirls.
Yes.
Helene, wir haben uns lange nicht gesehen und wir sehen uns dann auch wirklich erst direkt, wenn wir so am Mikrofon sitzen.
Mal, irgendwie ist gerade so ein Joy den Alani-Song in meinem Kopf. Wie geht der nochmal? Schön, dass du wieder da bist. Yeah, wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Okay, liebe Freunde, wir haben zwei Produzenten, die uns unter unsere engelsgleichen Stimmen eigentlich direkt ein Bett hätten bauen müssen. Gleich so.
Mit dem Mund.
Wo sind
wir hätten das wissen müssen.
Habt ihr so...
Warte mal, wir müssen erst mal vorstellen.
Ja, wir haben jetzt gedacht, wir reden jetzt noch nicht los. So, wer ist das?
Ja, herzlich willkommen, The Breed und Schuko.
Hi, Servus.
Schön, dass ihr da seid.
Wunderschönen guten Tag.
Gibt es so Signature
Guck mal,
Noises?
Sie sagt einfach nicht mal Hallo.
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 Wir haben uns doch schon begrüßt. Ja, wir müssen das jetzt nicht so formell nochmal im Internetradio machen. Aber also wenn jetzt jemand sagt...
Wir haben ja schon eine halbe Stunde gebraucht, das hier aufzubauen.
Genau, das stimmt.
Muss man ja sagen.
Wenn jetzt jemand sagt, ey, ja, du bist ja DJ und so, dann mache ich so typische DJ-Moves und mache so wiki wiki und gibt's auch so Signature-Sounds für so Produzenten, weil du hast gerade so einen geilen Sound mit deinem Mund gemacht, als wir gesagt haben, mach mal Beatbox oder so, hast du gerade so ein...
Das ist Freestyle.
Okay,
also... Da gibt's keinen Signature-Sound.
Ihr das könnt dann nicht aus dem Hut so eine 808 im Kehlkopf nachformen. Ja, gut.
Vielleicht weiß ich nicht.
Nee, du bist doch so wie Dieter Bohlen.
Ja,
das hört man sehr oft.
Oh, ich kotze.
Bist du so wie Dieter Bohlen?
Wirklich?
Ja, das, zum
das ist die nächste Assoziation.
Wenn man sagt, dass man in Deutschland produziert. Das ist, wenn ältere Menschen keinen Bezug zu Hip-Hop haben, so Dieter Bohlen, ne?
Wie erklärt ihr das? Also, wenn ich jetzt 90 wäre und wissen wollen würde, was ihr macht, wie würdet ihr das erklären?
Ich bin so wie Dieter Bohlen.
Das ist wie Dieter Bohlen in cool?
Ja, so ungefähr. Ich mache das wie Dieter Bohlen, nur mit... Na, mit Jüngeren, das
macht. Ich glaube, die wissen gar nicht, was Dieter Bohlen macht.
Ja.
Ich glaube, Dieter Bohlen ist einfach bei den älteren Leuten bekannt als, und was sage ich ältere Leute, bis ich eigentlich gelernt habe, was ein Produzent ist, dachte ich das auch. Er ist einfach ein Liedermacher, Schreiber.
Na, er ist auch ist Produzent.
Und er ist ein guter, muss man auch sagen. Ne? Also,
er ist ja auch Verleger und so.
Ja, er ist schon ein cleveres Kerlchen.
Richtig?
Ja.
I wouldn't sign that.
Naja.
Na, cleveres Kerlchen nicht, aber ich glaube, du unterschätzt halt seine Fähigkeit.
Das ist gut, das kann ich nicht
einschätzen. Und seinen Output, den er halt hatte.
Kann ich auch nicht einschätzen.
Nee, wir brauchen noch gar nicht über Dieter Bohlen
reden. Nein, wollen wir
nicht. Aber er hat halt in der
Haben
Deutschland,
wir schon in der Folge mit Fertulli. Hört sie.
In Deutschland gilt ja immer irgendwie diese Regel, so der Erfolg gibt einem Recht. Und
müsst ihr nie alten Leuten erklären, was ihr macht?
Ich bin nicht so Fan von, dass das immer stimmt so. Aber er hat sicherlich Sachen gemacht, die clever waren. Er hat Sachen gemacht, die auch nicht so gut klingen.
Ja, er soll jetzt auch gar keinen Platz bekommen bei uns. Wir wollen ja über euch reden.
Schoko, mach das ruhig. Wir haben nämlich große ASMR-Fans. Warte kurz.
Für alle mit dem kleinen Fetisch unter euch.
Das ist eine riesen YouTube-Follower. Ich habe mir das letztens angeguckt. 24 Millionen Klicks.
Unfassbar.
Psch,
ey, ich habe vorgestern ein Video angeschaut.
Hören sich Leute an.
Hä, kennst du nicht ASMR?
Zum Einschlafen, das ist das Shit.
Ja, oder einfach zum Beruhigen. Vor allem für Leute, die Panikstörungen haben.
Hey, was machen die? Hören sich dann Dings an?
Okay, also... Das ist jetzt so, wie wenn ich jetzt ganz nah an dein Ohr rankomme und sowas mache.
Aha.
Oder
ich finde es eklig.
Oder
okay.
So,
das
und dann
soll
gibt's
mich
halt
beruhigen.
Ganz, ja, genau. Es gibt Leute, die macht das, die stresst das total. Also so richtig Hardcore-Stress. Und andere Leute finden das übergeil und manche Leute werden einfach davon gar nicht gereizt.
Aber geht aber mit geil meint, dass sich die Leute das dann anhören
ich glaube
und
nicht,
sich dann
das,
dabei...
Das glaube ich nicht.
Du kannst das samplen.
Nein, ich meine, ob die Leute sich dann dabei selber befriedigen.
Ich glaube nicht, dass das die erregt.
Nein.
Ich glaube, das haben wir bei diesem Food-Essen zugucken.
Aber bestimmt auch, oder? Es gibt auch...
Also wenn ich jetzt überlege, dass jetzt irgendwie eine Frau die ganze Zeit... Hallo, also dann könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie schon geil finden.
Aber
oder Frauen, wenn Männer irgendwie die ganze Zeit so, na, hallo. So ein Ben Becker-Typ, der dann irgendwie die ganze Zeit nur so eine Stunde lang so.
Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die erregt davon war, weil ein Typ irgendwie eine schöne Stimme hatte.
Du hast noch nie Ben Becker eine Stunde reden hören.
Das ist wahr.
Vielleicht.
Du erzählst die Wahrheit.
Weiß nicht. Geil, Ben Becker, Dieter Bohlen. Das
bei uns. Wir haben einfach richtiges Nischenwissen hier am Start. Ja, auf jeden Fall haben wir schon echt sehr lange nicht mehr über ASMR gesprochen.
Mindestens zwei Folgen.
Aber was ich gerade erzählen wollte, und zwar, ich habe vor 2-3 Tagen so ein YouTube-Video gesehen, das hat mich wirklich voll getriggert. Und zwar eine Frau, ich glaube, in irgendeinem Gebirge Japans, auch nicht näher beschrieben, wo oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Frau ist umgeben von Lämmern und Welpen, was ich schon mal mega finde. Und dann schert sie ein Schaf so sehr liebevoll und dann bereitet sie diese Wolle halt so auf und dann dieser ganze Prozess ist halt so ein 20-30-minütiges Video, der den Prozess zeigt bis hin zu einem fertigen Cape, den sie sich aus dieser Schafswolle selber geflochten hat und man hört aber die ganze Zeit diese ganzen Bewegungen, die sie so macht, so voll nah, also so sie kämmt so die Wolle. Also du hörst halt einfach alles und wenn die kleinen Lämmer und Welpen da so rumtapsen, dann hörst du das halt. Das hat mich krass beruhigt. Fand ich mega. Kann ich nur empfehlen. Ist auch so ganz märchenhaft.
Hat denn jemand von euch auf Netflix, um mal noch so ein paar Tipps zu streuen, Unser Planet gesehen? Da gibt es jetzt ganz viele neue Folgen. Ich glaube 9 Stück.
Mhm. Ja. Ich habe das damals auf Blu-ray mal gesehen. Ich weiß aber nicht, das war so eine
auf Blu-ray.
Ja, das war so, glaube ich, ich habe so einen Blu-ray-Player mir gekauft, damals vor Jahren, peil wo das so nicht ganz neu war.
Aber geil, so
und wenn die erste, und dann wollte ich irgendeine Blu-ray dazu kaufen und dann dachte ich auch so irgendwas mit geilen Bildern. Dann habe ich mir Unser Planet gekauft. Mhm. Aber ich glaube, das sind jetzt neue Folgen.
Ja, gibt es jetzt ganz neue Folgen auf Netflix. Es fällt mir nur gerade ein, weil ich finde, dass sie extrem, also es beruhigt mich auch. Ich finde es ausgezeichnet gemacht. Ich liebe, wenn die kleinen Vögel um ihre Weibchen tanzen. So. Das ist übelst krass. Aber ich finde, es ist relativ schlecht vertont. Aber sonst kann ich das jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Man lernt wirklich übelst viel über die abgelegensten Orte der Erde und ich bin immer so, oh Gott.
Also wo wir gerade
sind, so süß, dieser Pinguin, dieses Baby.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, deswegen beruhigend, weil es halt so völlig weg ist von unserer Realität und man sieht so, okay, da ist irgendwie kein Follower, kein Instagram, kein Nachbar, kein irgendwie Deal, der zu machen ist, keine Arbeit, niemanden, dem man gefallen muss. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, wo man merkt, ey, guck mal, im Ursprung geht es halt eigentlich darum, dass das Wasser fließt, dass die Wolken ziehen, dass die Vögel fliegen.
Ich glaube nämlich, dass es auch genau das ist.
Das ist das, was beruhigt daran. Ja. So, dass man denkt, die Welt ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist nicht alles nur.
Es sind keine Menschen, die drin vorkommen.
Ja, geil.
Das beruhigt.
Na, mega. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, generell wird ja viel empfohlen, dass man in der Natur rumläuft und so. Voll. Also es ist eigentlich sehr, sehr, sehr nah an, naturell an uns.
Ja.
Und deshalb
deswegen setzt euch vor den Bildschirm und guckt es euch an.
Ich habe gerade.
Warte, ich muss jetzt kurz noch eine Story, weil du gerade
Einraumwohnung.
Weil du gerade Pinguin gesagt hast, muss ich gerade an die Folge Leben mit Tourette im Zoo von Gewitter im Kopf denken. Nämlich die Folge 2. Liebe Freunde, ich kann euch diesen YouTube-Kanal nur ans Herz legen. Gewitter im Kopf heißt der. Ein junger Mann namens Jan, der das Tourette-Syndrom hat, und sein bester Kumpel Tim haben diesen YouTube-Channel und zeigen das Leben mit Tourette und das ist einfach, und die machen das natürlich auch so, dass man drüber lacht und sagen auch, man darf drüber lachen. Unfassbar, unfassbar lustig. Auf jeden Fall sind die da in den Zoo gegangen und weil du gerade Pinguine gesagt hast, die haben halt die Pinguine besucht und er sagt halt, Mann, die sind voll süß. Haha, eure Heimat schmilzt. Oh, und es war einfach, ey, ich habe einfach geheult. Es war einfach, ja, Klimawandel in a nutshell.
Ja, ich bin am Wochenende nach Österreich geflogen und da könnte ich echt super viele Geschichten erzählen. Es sind extrem viele crazy Dinge passiert.
Pinguine?
Aber unter anderem, nee, ich hatte irgendwie krank Flugangst, hatte ich echt lange nicht mehr, aber wir sind in die Schweiz reingeflogen und plötzlich wurde es so übel schwarz draußen an den Fenstern und die Flugzeugspitze neigte sich so nach unten. Und ich habe das Gefühl, wir schießen einfach mit einer übelsten Geschwindigkeit in die Schweiz rein. Ich hatte einfach übelst krass Schiss. Wir sind direkt so die Tränen in die Augen geschossen. Und neben mir saß so ein älterer Herr, der die ganze Zeit schon so ein merkwürdiges Interesse an mir hatte. Und hat halt so angefangen, mich so zuzuquatschen. Oh so, na, wo fliegst du hin und so? Und ich war so, in die Schweiz. Und, so,
ich dachte, ihr seid in die Schweiz geflogen.
Wir sind in die Schweiz geflogen, aber ich bin dann, er wollte wissen, wo ich, was ich dort mache. So. Ich bin dann nach Österreich rübergefahren. Und auf jeden Fall hat er mich so abgelenkt, dann hat sich halt rausgestellt, dass er Arzt ist und nur den Ernst der Lage erkannt hat und mich einfach nur ablenken wollte, weil er gemerkt hat, ich krieg so eine Panikattacke. Und dann habe ich erzählt, und was ich so mache, und dann habe ich ihn gefragt, was er macht, und er meinte, er hat eine Arztpraxis im Schwarzwald, war gerade in Hamburg auf einer Weiterbildung, und da wollte ich wissen, was es so die für technologische Fortschritte gibt gerade.
Ja.
Und er meinte, dass dort gelehrt wurde, dass man halt zurück zur Naturheilkunde gehen soll und dass nachgewiesen wurde, dass ein 20-minütiger Waldspaziergang genauso viel bringt wie eine Antidepressiva. Und das fand ich A, total einleuchtend, und B, total schön, dass die Medizin sich auch in die Richtung entwickelt, zumindest wahrscheinlich einige Ärzte, die sich damit beschäftigen wollen.
Das war es schon sehr, sehr lange. Sorry, dich
unterbrechen. Ja, voll, nein, bitte.
Das Lustige ist, ich habe mich ja auch sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, habe 3 Jahre im Wald gelebt, aus diesem Grund.
Und geil, ich bin auch direkt in den Wald gefahren für 20 Minuten am nächsten Tag.
Das ist das Beste, was ich jedem empfehlen kann, wenn der Alltag irgendwie zu stressig ist, in dem wir leben. Und ich habe einen guten Freund, der sich auch mit chinesischer Medizin auskennt. Und der halt auch es gibt in China die Möglichkeit, das zu studieren, ne? Waldmedizin. Und da ist es auch so, ne? Bäume umarmen, das wird ja hier so in der Waldorfschule als so hahaha. Aber wenn man das mal wirklich sich drauf einlässt, in die Natur geht und sich da die Energie holt,
umarmen beide Bäume.
Ja.
Traumhaft.
Leidenschaftlich.
Find ich super, ich kann das auch sagen, ich mache das auch manchmal, auch wenn das vielleicht nicht dieses Hip-Hop-Coolness-Ding ist.
Scheiß drauf.
Ist es wirklich so, ich scheiß drauf, weil mir geht es dann noch besser. So, weißt du? Und voll. Das ist so, das kann ich jedem ans Herz legen, so in der Natur zu sein.
Erzähl mal, warum hast du dich dazu entschlossen, im Wald zu wohnen, oder wie war das dort und wo?
Ich war in New York, ich habe da in New York gelebt.
Ich muss kurz dazu sagen, Schuko spricht gerade, weil in der Öffentlichkeit ist ja gerade auch, sind eure Stimmen ja nicht immer so zu hören, deswegen, bitte.
Ich habe eine Zeit in New York gelebt und das war sehr hektisch, ne? Das ist so die Stadt, die niemals schläft, ne? Wo man auch selber angetriggert wird, du fährst in der U-Bahn und es ist geile Andrücke, ich kann es jedem empfehlen, da auch mal so, wenn er das irgendwie kann.
Hast du in der Urlaub Zeit auch Musik gemacht, auch mit Künstlern dort? Man liest ja eine krasse Vita bei dir.
Super viel ist da passiert, super viele Leute kennengelernt, aber irgendwann war das für mich dann so, ey, das ist mir viel, das ist viel zu krass, und ich bin nach Hause gekommen und war in einer Leere. Und war so, ey, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich hatte zum Glück ein paar Freunde, Carings Brothers heißen die, die dann im Odenwald sich was aufgebaut haben und gesagt haben, ey, wenn du Bock hast, komm mal vorbei. Und aus diesem Vorbeikommen 2 Wochen wurden dann irgendwie 5 Jahre. Und intensiv 3 Jahre im Wald sozusagen auch zu leben, in so einer Kommune. Geil. Und das war richtig nice und ich habe dadurch super viel gelernt. Meine Musik ist besser geworden. Ich war weniger an diesem Stressding gefangen. Ne? Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, das als Ausgleich wirklich zu sehen.
Ich habe mir mal überlegt, weil ich das Gefühl habe, wir haben so viele krass gestresste Hip-Hop-Journalisten, ob ich mal so eine jährliche Klassenfahrt in den Wald organisiere und wir uns die ganze Woche lang nicht über Hip-Hop unterhalten dürfen, sondern
boah, das ist hart.
Sondern einfach nur Bäume umarmen und singen, so Meditationsübungen und Yoga.
Die Frage wäre, ob ihr denn euch alle untereinander tatsächlich so viel zu erzählen hättet.
Ist ja scheißegal, wir müssen ja nicht miteinander reden. Okay. Vielleicht schweigen wir auch einfach mal eine Woche.
Gibt so Schweigekloster, ne?
Finde ich auch richtig geil.
Also wieso seid ihr gestresst? Also ich kann das nachvollziehen.
Also erstmal die Leute, die jetzt nicht, so wie ich jetzt noch was anderes nebenbei machen, haben erstmal finanzielle Schwierigkeiten. Mhm. Außerdem bist du immer unter dem Druck, dass du meistens nicht sauber journalistisch arbeiten kannst, weil wir alle kennen Rapper-Egos. Mhm. So, dann wird dir vom Management deine, keine Ahnung, 2-wöchige Arbeit, weil du irgendwie 2 Fragen falsch gestellt hast, einfach komplett gekickt. Das, was dir jetzt eigentlich deine halbe Monatsmiete bezahlt hätte,
das heißt, das Interview wird dann im Nachhinein
Beispiel
quasi gesagt,
nicht freigegeben.
Geben wir so nicht frei.
So, oder du kriegst dann kein zweites Interview.
Aber bist du dann, wenn jetzt jemand sagt, ey, die Frage muss raus, sagst du dann, wenn die Frage raus muss, dann
Das macht ja keiner, weil die finanzielle Schwierigkeit viel zu hoch oder das finanzielle Risiko viel zu hoch ist. Ich bin ja zum Glück nicht mehr in dieser Situation. Wir machen ja, was Interviews betrifft, eigentlich nur noch den Podcast und Gott sei Dank nur noch das, weil ich mich ja auch einfach aus diversen Gründen aus diesen ganzen Plattformen zurückgezogen habe, weil ich mich einfach dachte, Alter, ich kann nicht sauber journalistisch arbeiten. Mhm. Es ist, ich will keine...
Aber da war auch dieses Thema Sexismus, war ja auch so
ein
Thema.
Das war so ein 10% Sexismus-Ding, dass der Rest, der damit was ist denn die Vergangenheitsform von Schwingen?
Schwang.
Vielen Dank.
Oh, der Deutschlehrer.
War eigentlich mehr so, dass es mich frustriert hat. Du kriegst halt, wenn du super bekannt bist, immer mehr und mehr Interviews, aber darum soll es doch gar nicht gehen. Warum? Also wofür brauchen wir bitte bekannte Journalisten? Also ist doch Quatsch. Und wir wissen ja auch, dass die Journalisten, die in Deutschland super bekannt sind, vor allem im Musikjournalismus, halt einfach Leute sind, die einfach noch 10.000 andere weitere Wege fahren, um noch mehr Bekanntheit zu kriegen. Was ich völlig legitim finde und auch nice, aber das macht es halt super schwer für alle anderen, die wirklich einfach nur auf diesem journalistischen Zweig arbeiten wollen. Worauf ich hinaus will, ist, dass, weil deine Frage war ja, warum sind die alle so gestresst? Es ist halt super viel Arbeit und die Belohnung und Wertschätzung ist relativ niedrig. Wenn auch, sei jetzt mal dahingestellt, dass das Geld zum Beispiel stimmt, dann ist es halt, gibt's ja andere Faktoren, in der Psychologie nennt man das Hygienefaktoren, die dafür sorgen, dass der Mensch trotzdem motiviert und glücklich bei der Arbeit bleibt. Das sind eben so Sachen wie Wertschätzung, Wertschätzung von Geschäftspartnern, wie eben zum Beispiel Rappern. Also wie oft, also es ist eigentlich so gut wie nie passiert, dass ich nach einem Interview von einem Rapper irgendwie eine Nachricht bekommen habe und da stand, hey, vielen Dank für deine Zeit oder irgendwie sowas. Fand ich echt nett oder was auch immer. Weißt du? Aber
wir kriegen das jetzt oft, oder? Also ich habe das Gefühl...
Hey, von unseren Leuten voll, weil wir eben nicht in diese Interviewsituation gehen, sondern einfach nur noch Gespräche führen.
Ja, das wird ja jetzt auch, also wir haben ja noch gar nicht über irgendwas gesprochen.
Genau,
das ist jetzt noch gar nicht.
Es gibt noch gar keinen Grund, uns zu danken.
Ja, genau, wir haben noch nicht eine Platte mehr verkauft bis jetzt. Nein, aber das ist ja auch total spannend und niemand will ja auch so Interviews, glaube ich, sehen. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich sogar, ich weiß gar nicht, ob das so sehr an den Rappern liegt. Auf jeden Fall liegt es auch an Rappern und wir beide kennen auch Egos von Rappern und wie schwer das ist und auch manchmal sich da durchzusetzen. Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen was mit der Konsumart zu tun hat. Und wenn wir jetzt irgendwie über Streaming zum Beispiel reden oder die Entwicklung, die generell Klicks, damit meine ich jetzt YouTube, Streaming, alles Mögliche, auch Instagram, Follower und alles sowas. Ich glaube, dass das nicht mehr diesem Pegel folgt, der es mal irgendwann war bei Musik oder zumindest mal ein bisschen mehr war, dass man gesagt hat, okay, gute Musik bedeutet, ich, wenn mich was überzeugt, gehe ich los und gebe dafür Geld aus, kaufe eine Konzertkarte oder kaufe eine CD. Jetzt geht es darum, wo ist die größte Aufmerksamkeit? Das heißt, es geht nur darum, dass man es anklickt. Und gar nicht darum, ob derjenige das dann mag, sondern es geht nur darum, dass er das anklickt. Und genauso wird auch gewertet. Das heißt, die Bewertung ist nicht mehr, diese Platte ist sehr erfolgreich, diese Folge ist sehr erfolgreich, weil sie, also dieses Interview ist erfolgreich, dieser Interviewer ist erfolgreich, weil er gute Fragen stellt, sondern es geht darum, dass etwas klicken muss und dass die Leute dass es polarisieren muss und die Leute sich eine Meinung davon bilden wollen und nicht darum, wie die Meinung nachher eigentlich ist. Und dieses alleine, dass sich Leute darüber eine Meinung bilden, ist quasi der Erfolg. Das ist das, worum es geht. Und das macht auch, glaube ich, diese Arbeit, dass es viel interessanter ist, wenn sich Leute über musikfremde Sachen unterhalten und journalistisch uninteressante Sachen, sondern Sachen, die irgendwie polarisieren, wenn du eine geile Headline bringen kannst, die irgendwie dazu führt, dass irgendein anderer Künstler, Politiker, wie auch immer, sich angegriffen fühlt und darauf reagiert, dann passiert da irgendwas. Also und so funktioniert diese Medienwelt. Es geht immer darum, wo ist die größte Aufmerksamkeit und dort werden alle hingeleitet und das ist halt, glaube ich, das Problem, warum auch Journalismus gar nicht mehr so funktionieren kann, weil man dafür eigentlich wieder zu den Leuten gehen müsste und sagen müsste, du musst für das, was ich dir gebe, für dieses Interview, was ich dir biete, müsstest du Geld bezahlen. Und das sind die Leute nicht mehr gewohnt. Damit ich dir eine Qualität liefern kann, weil wenn ich Qualität liefere, dann habe ich nicht dieses Schwarmdenken. Und mir reichen halt nicht diese 1.000 Leute, die irgendwie meine Folge abonnieren und 10 Euro bezahlen. oder 1 Euro bezahlen, sondern ich brauche die 100.000 Leute, damit
die YouTube-Klicks
irgendwie mal 1.000 Euro wären. Und das reicht ja bei 100.000 noch gar nicht. Ja. Damit das irgendwie 100 Euro wären, damit ich den Spritpreis bezahlen kann. Mhm. Und das ist halt genau das Problem. Und du findest halt keine 100.000 Leute, die interessante Sachen gut finden.
Also ich würde wirklich unterschreiben, dass das Polarisieren oder dieser Anspruch des polarisierenden Inhaltes die Wurzel des Problems ist.
Ja.
Aber ey, Leute, wir haben es gerade angesprochen, wir wollen jetzt über eure Musik sprechen. Ihr bringt am 7.6. Dippin raus. Was ist Dippin?
Ich habe so viel geredet.
Jetzt, Schuko.
Also man muss dazu sagen, dass du schon dein eigenes Merch trägst, sympathischerweise.
Ja, unser.
Ja, sorry.
Unser Merch.
Ja.
Dippin ist, das ist ja so ein Wort, das aus geprägt ist von einem Song eines Künstlers, den wir beide sehr, sehr feiern. Der heißt King T. Kam, glaube ich, 94, 95 der Song raus.
Ja, 96, glaube ich.
96?
I don't know.
Okay, und für uns war es so, wir haben uns kennengelernt. Letztes Jahr haben wir zusammen das erste Mal, kam The Breed nach Mainz. Wir haben Beats gemacht, haben abgehangen, sehr viel geredet. Weil wir eigentlich aus zwei verschiedenen Lagern kommen, ne, und hatten vorher noch nie miteinander was zu tun gehabt.
Was sind die
Vielleicht
Lager?
Können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also
er hat eher so das HON-Lager.
Wir kennen dich auch viel von Plusmacher.
Genau.
Josi meint mit dich The Breed.
Ja, sorry.
Ja.
Genau.
Und wir waren, ich komme so ein bisschen, im Prinzip The Breed angefangen hat. Die ersten Sachen waren tatsächlich so Schwester Eva, Xatar. Aus dem Umfeld ein paar Olexesh-Sachen gemacht, etc. Und dann so in den letzten Jahren aber tatsächlich mich auch mehr auf dieses Instrumental-Game ein bisschen fokussiert, weil ich das spannend fand. Und mir dann halt, da ich auch immer so jemand bin, der auch lieber ein ganzes Album macht mit einem Künstler, hast du dann halt auch gar nicht mehr so viel Zeit, dann mit so viel verschiedenen Rappern immer mal was zu machen. Und dann war halt irgendwie das Ding mit Plusi. Wir waren uns sympathisch. Und da haben wir jetzt schon 2 Alben eigentlich schon zusammen, sitzt jetzt schon am 3.
Plusi, bester Mann einfach.
Du machst auch
gute Besserung an Plusi übrigens, genau. Der hat gerade sein Bein gebrochen.
Ja, stimmt.
Scheiße, was ist da passiert?
Ich kann es dir gar nicht sagen, aber
ganz, ganz, ganz kurz mal, nur damit die Leute euch überhaupt einordnen können. Nicht, dass sie euch nicht natürlich kennen, aber darüber nochmal ganz kurz sprechen. Du machst auch schon ewig lange Musik, warst viel in den Staaten, hast da mit großen Künstlern zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, wie die Kollaboration zustande kam, zum Beispiel mit Rakim und Talib Kweli.
Das war jetzt ein Remix, aber Talib Kweli habe ich kennengelernt in New York und
What?
Ja. Und ich hatte eine Radiosendung, damit hat das alles angefangen. Und da waren halt viele Künstler, die in Deutschland auf Tour waren, kamen bei uns in die Radiosendung. Und komischerweise kam dann halt ein Manager, der fand meine Beats richtig cool. Ich habe immer Beats gehustelt, ne? CDs auf jeden Konzerten, überall.
Nice.
Und der fand die Beats geil und hat gesagt, ich habe einen Künstler, der macht ein Album, kommt nach New York. Und irgendwie hat sich das so ergeben. Und dann, wenn ich das erste Mal in New York gewesen war, dann irgendwie dann mit Jada Mindtrix, mit ZX, mit den ganzen Leuten im Studio und war so, what the fuck. So, das ist der Flash. Dann kamen dann mehr Sachen dazu. Man ist öfters in New York und ich hatte super viel Glück gehabt, habe die richtigen Leute kennengelernt zur richtigen Zeit und hatte auch diesen Biss gehabt, ne? Diesen Ehrgeiz, das unbedingt wollen zu müssen. Naja. So hat sich das ergeben und irgendwann war halt auch Deutschrap habe ich auch immer parallel dazu gemacht. Ich habe angefangen mit Nico Suave und mit den Beginnern und mit Blumentopf und ja, war eine geile Zeit so.
Vorhin drüber gesprochen, du hast das Akro-Ansage Nummer 8 aufgenommen.
Das kam dann irgendwann 3 Jahre später, dann war ich sehr viel für Akro Berlin gemacht, sehr viel für die Jungs, super viel dadurch gelernt, weil ich war dann irgendwann nicht mehr der Beatmaker, der einfach Beats gemacht hat, sondern war wirklich im Studio mit denen 2 Wochen und habe halt Platten produziert.
Ja.
So, und das war eine super geile Erfahrung, also bin dann auch von da in andere Camps und bin offen. Ne? Ich habe einfach Bock auf Leute, die auch Bock haben, Musik zu machen. Und das ist egal wo. Dann war ich viel in Frankreich, habe super viel in Paris gemacht für die ganzen Beaulieu-Rapper, für Nesbill, Olcari, Soprano. Ja.
Okay, und jetzt hast du gesagt, ihr seid aus 2 verschiedenen Camps an einen Ort gekommen und habt Dippin gemacht. Erzähl uns die Geschichte weiter von letztem Jahr.
Ich habe eine Playlist gehört auf Spotify, also klassisch von ihm, eine BBQ West Coast Funk Playlist und habe gedacht so, oh Gott, ey, den Track kenne ich ja gar nicht. Da gibt es ja noch so einen Verrückten hier in Deutschland, der das sogar vielleicht sogar besser macht, als ich das mache. Mhm. Ich muss den kennenlernen, weil ich mache das ja immer, ich will kollaborieren, ich will das lernen, ne? Ich will ich will besser werden für mich, ne? Und ich mag das einfach so. Man sagt ja so, Teamwork makes dream work. Und ich bin Verfechter von dieser ganzen Sache und kann jedem nur empfehlen, im Team groß zu werden. Das macht super viel Spaß. Habe ihn kennengelernt, habe gemerkt, auch so menschlich passt das. Und wir haben wirklich, ich glaube, 15 Stunden gequatscht. Ich weiß, also es war ewig.
Und wie ihr euch dabei anguckt. Nein, das will ich gar nicht damit sagen, aber man merkt halt einfach, dass da eine musikalische so Verbundenheit zwischen euch
ist. Und vor allem Wertschätzung. Es war wirklich krass so, weil wir beide kannten quasi die Sachen des anderen schon. Also die Produktion von den jeweils anderen. Ich kannte seine Instrumental-Sachen. Ich bin auch mit Sachen teilweise sogar ein bisschen jünger, aber so groß geworden, ich jetzt nicht sagen, die er aber produziert hat, wo ich dann erst im Nachhinein merke, so, ach krass, guck mal, ist ja doch von ihm. Das war auf jeden Fall abgefahren, als wir uns dann getroffen haben und so viel Ähnlichkeiten festgestellt haben und musikalischer Art und Weise.
Für mich ist es ja auch super wichtig, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich, dass man irgendwie klickt, ne? Weil wenn man auf einem Albumlänge wirklich Musik zusammen macht und jetzt auch so Promo macht, das geht nicht mit jemandem, mit dem man keine Bindung hat. Das funktioniert nicht. Ja. Na, ich bin so eher der East Coast Sound Typ. Ne?
Das auch, wollte ich gerade fragen. Weil ja. Du meinst ja, du warst in New York, aber der Sound ist ja sehr
West Coast.
Voll. Ja. Ich war auf jeden Fall in Kalifornien da. Ich habe da auch schon mal musikalisch gearbeitet. In einem Leben davor und habe auch vor The Breed sozusagen das habe ich vergessen und dann war ich da und mochte das total. Es war eine total es ist eine Riesenstadt, aber sie ist irgendwie nicht so hektisch wie Berlin, obwohl sie, glaube ich, 5-mal so groß ist oder so.
Ich und glaube,
ich
meine, es ist
LA, jetzt. Und, so. Genau. Und nein.
Du bist dumm.
Ich bin dumm. Ich habe aus Kalifornien direkt gleich LA gemacht. Aber und es hat irgendwie was total Entspannendes und ich fand das immer schon cool, so dieses gut im November die Palmen und es ist trotzdem warm und dieser auch leicht entspanntere Lifestyle, das merkst du schon, die Leute sind da so schon ein bisschen mehr laid back und so ist halt auch die Musik, die ist halt auch laid back, die ist ganz anders produziert aufgrund von auch diesen großen Karren, mit denen die da rumfahren, die du irgendwie in New York dann gar nicht so sehr hast, weil dieser Platz gar nicht da ist und dann haben die diese riesen Cars dort und dann sind da riesengroße Bassrollen schon damals drin gewesen und deswegen hat sich da dieser Sound, der war schon immer bassiger, der ging bouncen, da waren diese Lowrider so, das musste irgendwie, das kommt alles irgendwie daher und das ist ja auch alles so ein bisschen aus dieser Parliament-Funk-Ecke und das hat mich schon immer irgendwie abgeholt und diese Melodien oder dieses Melodische da drin, was mehr so Soul-Funk orientiert ist und diese East Coast Sound, der ist halt immer sehr halt so gritty, dreckig, bisschen düster. Das hat auch total was und ist total cool. Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man generell schon so irgendwie mit so viel Hektik und so um sich drum rum ist, dass ich irgendwie mich total wohlfühle, wenn ich so eine Musik produziere, weil sie halt so ein bisschen entspannender ist.
Ich würde jetzt mal ganz ehrlich diese übelste Steilvorlage nutzen, um in unseren Musikblog anzumoderieren, denn Live in Los Angeles.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Riesen. Und King T ist auch noch drauf, der sozusagen auf dem Song, der Namensgeber der Platte sozusagen gewesen ist. Besser kann man nicht überleiten.
Cali Life, come on. Wir sind zurück mit wunderbaren Gästen. Ich bin jetzt ein bisschen, also Reed hat seine Maske auf, weil er absolut inkognito hier ist.
Prost.
Danke. Ist ein bisschen gruselig, finde ich auch.
Mag ich auch gar nicht.
Gut.
Wink doch einfach mal in die Kamera.
Hallo. Schoko ist auch da. So wie er ist.
Auch Maske.
Angenehm.
Ja. Wir haben gerade einen Song von eurem Album gehört, da ist Rap drauf. Aber eigentlich ist es größtenteils instrumental. Das ist so, oder?
Ja, es ist eigentlich größtenteils instrumental mit manchmal leichten Gesangsversatzstücken von uns selbst.
Wirklich?
Ja. Von ihm mehr.
Von mir, ja, manchmal.
Du singst?
Guru. Ich mache so Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Song da drauf, da haben wir, wie heißt der denn? Summer Night Rollin', glaube ich, ist das. Mhm. Da haben wir dann so Vocals eingesungen. Ich mache manchmal so bei Produktionen, wenn ich Beats habe, dann überlege ich mir schon so Ghostlines drüber. Also habe so Melodiebögen, aber keinen Text dazu, weil ich ja noch gar nicht weiß, für wen ist das. So, und dann singe ich halt so Fantasie, Englisch, Italienisch, gemischt mit Türkisch und ganz viel, so irgendwas mit Deutsch. Und dann haben wir das da auch gemacht und ich habe das drüber gesungen und
bei welchem Song?
Bei Summer Night Rollin'. Und ich.
Dann packen wir den mal auch noch auf die Playlist, damit die Leute wissen, worum es geht.
Auf jeden Fall, ich weiß bis heute nicht, was ich da genau gesungen habe. Und eigentlich war das auch so nur gedacht als so Idee und vielleicht kann das irgendjemand anders singen. Am Ende haben wir es einfach so draufgelassen, weil wir gedacht haben, du, es ist vibey und die Platte ist eh eine Instrumentalplatte. Das kauft jetzt keiner, weil er irgendwie erwartet, dass er jetzt die große Message kommt. Mhm. Und dann haben wir es irgendwie draufgelassen. Ich glaube, es ist irgendwas so mit. Rolling in a Red Rose. Also ich weiß geil. Nicht. Rolling in a Red Rose. Also das macht aber irgendwie gar keinen Sinn. Aber vielleicht können die Leute ja herausfinden, was sie da drin hören. Eine Challenge.
Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Herangehensweise, an einen Song zu schreiben, wenn man eine Melodie im Kopf hat. Erstmal so Fantasiesprache.
Ja, und so auch Phonetik. Du hast dann auch schon eine Phonetik, genau. Die irgendwie gut klingt. Ja,
und wenn es dann keine Wörter gibt, die da reinpassen?
Dann muss man halt welche suchen.
Ich schreibe gar nicht so. Das finde ich total weird.
Macht ja auch total Spaß, weil es ist meistens auch der First Take. Das ist meistens auch so, du machst den Beat an, setzt Kopfhörer auf und dann spastest du so ein bisschen ab da drauf. Und da geht es um
Rap. Das war politisch Rap, inkorrekt.
Rap, was?
Abspasten.
Ach so, okay. Genau. Und dann machst du halt irgendwie das, was intuitiv du da drauf gerne hören möchtest. Und das ist meistens irgendwie das, was am geilsten ist. Und wenn du dann weitermachst, dann fängst du an, das zu zerdenken und so. Und manchmal ist die erste Intuition, wenn ich merke, dass die weggeht, und ich aber immer noch nicht damit zufrieden bin, was da so drauf ist an Guidelines, sagt man dazu, dann, dann lege ich den Song auch mal weg und dann mache ich dann irgendwie am nächsten Tag das Gleiche nochmal und hoffe, dass er mir was Neues sagt.
Und sag mal, bei dem letzten Instrumentalalbum, das war, glaube ich, das Sexbox-Album?
Das war das Vorletzte. Danach gab es noch Smunchies mit Chillhop. Habe ich das gemacht, das war noch dazwischen, aber ja.
Okay, dann ist es das Letzte, was ich besitze. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum hat das alles diese Bums-Konnotation. Warum ist das alles so übersexuell?
Ich war auch von dem Cover ein bisschen so,
Und jeder, und
Breed, so kennen wir dich aber nicht.
Meine Frage so zu den Songnamen, wie habt ihr die jetzt ausgewählt und wie, fangen wir mal mit dem alten Album an. Warum hat das alles so Bums-Namen?
Also ehrlich gesagt finde ich, dass ich finde einfach so R&B-ige Musik und so Slow-Tempo-Sachen, ich mag sowas unfassbar gerne. So, ich höre auch super gerne alte R&B-Sachen, auch aus den 70ern, aus den 80ern, Marvin Gaye etc. So. Ich mag das einfach und ich mag auch diese leichte Schwülstigkeit, die da manchmal drin ist. Und ich finde, das hat was unfassbar Sexuelles. So, ich finde, das ist so Musik, die stelle ich mir vor, oder die ist so Musik zum Sex haben einfach. Und irgendwie mag ich das aber, das zu machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn das ist halt mein Gefühl von, okay, das passt. Und dann war das so der, man sucht ja immer nach so einem Übergangsthema, so ein Überthema für eine Platte, gerade Instrumental, wenn du keinen Text hast. Und dann war das so eine Idee. Und dann dachte ich, okay, dann mach doch so Music to make love to. Und dann war halt Sexbox einfach so ein bisschen das übergreifende Thema. Und ich habe tatsächlich schon ein, zwei Leute gehabt, die mir auch gesagt haben, ich hatte gestern den Sex meines Lebens zu deiner Musik. Also nicht, weil das hat, glaube ich, mit meiner Musik weniger was zu tun. Aber es kam tatsächlich schon zweimal vor, dass mir das Leute gesagt haben.
Hast du selber
dass
dazu schon Sex gehabt zu deiner Musik?
Nee, das fände ich jetzt irgendwie, weiß ich
Leute,
gar nicht.
Leute, was denn? Das war echt schon krasse Selbstbeweihräucherung. Also.
War? Das wäre, wenn ich dir, ja, deswegen.
Wenn du jetzt zu deiner eigenen Mucke, nee. Geil wäre aber.
Nee. Aber es kann doch sein, dass man die Probe auf dem Exempel.
Nee, das funktioniert ja nicht mehr, weil ich habe die ja produziert, ich kenne die ja schon in- und auswendig, ich wäre nicht mehr überrascht. Ich kann mich an den. Ja. Ich würde dann die ganze Zeit dabei denken, so, ah, fuck, die Snare ist doch zu laut. Oder so. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher abtört. Aber zu so ähnlicher Musik, ja. D'Angelo ist eine. D'Angelo ist, finde ich, der beste to make love to.
Da bin ich auf jeden Fall großer Fan.
Ja.
Das ist mir ja nichts. Das würde mich nicht.
Du bist, was muss da bei dir sein?
Weiß ich,
dieses
Musikvideo.
Atzenmucke.
Was ist los mit dir? Nee, ich glaube eher so Indie-Kram. Dann.
Ja?
Das ist eher so für
eine. Da hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste da jetzt dabei eine politische Diskussion führen.
Ja, mache ich auch.
Ja.
Habt ihr eigentlich irgendwelche super jungen Produzenten, die ihr zurzeit überkrass feiert und supportet?
Ja.
Wen?
Shukati Boys. Okay. Das, die habe ich gesigned. Das sind zwei Jungs, die sind jetzt auch mit Timbaland voll viel machen. Und,
wer ist dein Label?
Das ist, mein Label heißt For the Love of It, aber okay. Das ist einfach so ein Imprint, den ich habe. Und wir haben das jetzt, machen das zu dritt und das generell super viele junge Produzenten, denen ich versuche zu helfen. Ich connecte mit anderen, finde ich geil, was
bringst du denen auch Zeug bei, also natürlich. Handwerklich?
Klar. Geil. Wobei ich auch super viel von denen lerne.
Each one teach one.
So ist es.
Im besten Fall.
Ich bin großer Fan von Agar John momentan. Seven Days heißt die Platte, die er gerade vor kurzem rausgebracht hat und echt ganz, ganz viel Lovemaking-Music drauf. Also kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Weißt du was, wir können doch selber direkt mal einen Track, wo ist mein Handy? Da. Machen wir gleich.
Ich bin großer Fan von Blut.
Ich glaube, wir hauen das Intro drauf.
Ja.
Genau, das Intro von Seven Days ist nämlich krass. Ich glaube, das ist featuring Dunja und das ist eine heftige Sängerin.
Dann hören wir uns das gleich in der Pause an, damit wir so ein bisschen in den Mut kommen. Ich bin extrem großer Fan von Blut. Den habe ich jetzt auch mal in die Sendung eingeladen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Na klar.
Einfach undercover habe ich ihn letzte Woche getroffen und vom letzten Album, vom gleichnamigen Album, habe ich einen Song, der heißt Champagne und der hat irgendwie so einen Mut zwischen Kavinsky und Sohn und es ist alles selber produziert. Er singt und schreibt selber, ist ein krasser Musiker und das feiere ich ja eh extrem ab. Möchte ich allen ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen. Casper ist auch so bekennender Fan von ihm und so. Also
was ist denn eigentlich Sohn für ein Genre? Ich kann das gar nicht.
Was würdet ihr sagen? Kennt ihr Sohn?
Ja, das ist schwierig.
Ja, das ist irgendwas zwischen
irgendwie Indie,
genau.
Aber auch irgendwie Pop. Aber
zwischen James Blake und Jet Bar.
Ich habe auch gerade an James Blake gedacht, aber dann auch irgendwie an The XX irgendwie.
Ja.
Was ist James Blake? Das ist ja, halt auch die Sache, ne?
Keine Ahnung.
Aber das ist auch voll geil, dass wir das nicht in eine Schublade packen können. Das finde ich das beste Kompliment für ihn.
Echt? Ich glaube, ich
das würde dir wahrscheinlich ein Musikmanager verneinen, aber
ich finde nämlich
als Konsument,
auch,
für
mich
voll.
Ist nämlich auch voll wichtig.
Ich finde es total super, wenn Leute das nicht
mir
sind.
Ist es
aber
doch groß, was es ist.
Ja, dir, ich weiß, aber ich sage nur, ein Musiklabelbesitzer würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist aber nicht so gut, wenn wir da jetzt keine Schublade haben.
Weil dann
erfindet
man Neo-Soul.
Ja, wobei Neo-Soul, finde ich, ist auch eine legitime Bezeichnung. Also unter Neo-Soul kann ich mir schon was vorstellen. Also ich würde jetzt ein D'Angelo immer als Neo-Soul bezeichnen.
Ich weiß, packt man so fünf
Marvin
Begriffe.
Gaye ist was anderes. So. Obwohl es beides Soul ist.
Ich brauche Schubladen. Ich bin echt so ein bisschen so, wenn ich das nicht so, obwohl ich natürlich großer, bekennender James Blake-Fan bin und gar kein Problem damit habe, dass ich das nicht in eine Schublade stecken kann, bin ich so, wenn ich dann die Songs höre, denke ich mir so, Scheiße, woher kommen diese Elemente? Woher kenne ich das? In welchem anderen Song habe ich das schon mal irgendwie
inspiriert
gehört?
Genau, dann vergleicht man mit Künstlern irgendwie.
Ja, genau.
Und man entdeckt auch neue, die ähnliche Musik haben. Das ist ja auch mal ganz geil.
Guck mal, du schmeißt noch einen Song auf die Playlist, Tyler the Creator.
Ja, Mann. Oh, Earthquake.
Hammer.
Ey, das neue Album ist sowieso überkrass. Er beweist irgendwie, dass er einfach tausendmal, nochmal, vielmal mehr als nur ein Rapper ist. Und ich liebe, dass er so ein komischer Typ ist, einfach sausympathisch. Ich will dem auch nie begegnen, genauso wie ich Kanye West nicht begegnen möchte. Ist einfach so, ich denke einfach, die sind beide super unsympathisch und machen fantastische Musik und so, bitte.
Kanye West soll eine Folge von Rick and Morty bekommen, als Schreiber sozusagen von der neuen vierten Staffel. Seid ihr Rick and Morty-Fans? Freut ihr euch dann auch so sehr
nicht,
wie ich?
Ja, glaube ich. Ich nicht. Nee.
Ich finde es super.
Ich finde es auch super.
Auch, dass er ein Riesenfan ist und sich auch so einsetzt und auch die Möglichkeit hat. Ich bin gespannt.
Ich bin auch so gespannt. Also das ist wirklich eine Sache. Vierte Staffel Rick and Morty, da schließe
ich mich
im Monat
ein. Ich glaube, das wird er super machen. Ich finde, Kanye West macht irgendwie alles. Ich finde, der scheißt und es ist geil. So, fast.
Ja.
Guck mal, wie hübsch seine Kinder sind.
Okay. Das stimmt.
Okay.
Aber ob das ein Beweis ist, dass man alles kann?
Ach, komm schon.
Na gut. Wir freuen uns drauf. Und check die Playlist.
Yes. Wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück. Wir haben gemeinschaftlich keine Bäume umarmt, leider. Wollen wir das nachher nochmal machen?
Können wir machen.
Hey, manchmal haben wir...
Ich habe es noch nie gemacht. Ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, ja.
Hey, wir machen das. Ich finde das gut. Ich bin jetzt eben nochmal drauf gekommen, weil wir gerade auch so ein bisschen über Gesundheit und solche Dinge gesprochen haben. Und mir ist eingefallen, dass mein Bruder letztes Jahr 3 Monate richtig krass hartnäckigen Husten hatte und echt mit allen möglichen Medikamenten vollgepumpt wurde und alles. Und dann hat der einfach angefangen, barfuß durch den Wald zu laufen. Und der hat gesagt, nach 2 Tagen war dieser scheiß Kackhusten weg und nach einer Woche war er wirklich komplett gesund. Er sagt also, dass dieses Erden das Wichtigste ist. Und Schoko nickt so.
Kann ich unterstützen. Das ist einfach so. Das ist Sachen, die in der heutigen Welt leider verloren gehen. In der Hektik, man wird belächelt. Das ist halt einfach so, ne? Weil, verstehe ich auch, ne? Wenn du ein Städter bist, hast du eigentlich keinen Bezug zum Wald. Ne? Das muss man auch erstmal aufbauen. Viele haben, ich hatte, als ich das Studium Wald hatte, eine sehr große Künstlerin aus Berlin da.
Studium Wald?
Ich hatte ein Studium Wald mit.
Ach, Studium im Wald.
Nicht Studium.
Ach so, ja, also ich Wald studiert. Das Studium Wald.
Das Studium im Wald hatte, die musste nach 3 Tagen wieder abreisen, weil es jetzt zu ruhig war.
Ne?
Das ist halt einfach Ruhe, auch wirklich mal, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kenne sehr viele Freunde auch, die können abends nicht einschlafen ohne ein Hörbuch oder ohne Fernsehen. Ja. Das ist super schwierig und das lernst du halt im Wald, diese Ruhe.
Mhm.
Und auch nicht, dass sie dir Angst macht oder das ist einfach so ein Gefühl von Vertrautheit auch und für mich ist das ein super Ausgleich zur Musik.
Ich habe mal, als ich echt richtig krass fertig und am Ende mit meinen Nerven war, vor 4 Jahren, glaube ich, war das, habe ich geguckt, wo es einen Ashram in Deutschland gibt und bin dann da hingefahren. Und weil ich nicht einfach nur irgendwie so da sein wollte und mitessen und mit Yoga machen wollte, habe ich einfach auch gleich so einen Kurs gebucht. Und das war so ein Frauenschaman. Nee, da waren auch Männer dabei. Auf jeden Fall war es so ein Schamanenkurs.
Mhm.
Und da haben wir so eine Woche kommunizieren mit Bäumen, kommunizieren mit Waldwesen. Das fand ich ein bisschen befremdlich, einfach weil ich damit noch nichts zu tun hatte, mit Bäumen davor auf jeden Fall schon mehr. Und ich finde das voll krass, weil eine Sache ist mir voll hängen geblieben auch, also abseits vom bloßen Umarmen des Baumes oder der Bäume. Und zwar, dass man, wenn man in den Wald reingeht, auch eigentlich kurz mal so einen Moment innehält und einfach mal so sagt, darf ich rein? So, in dieses super Heilige, in diese wunderbare Umgebung, in diese wunderbare Natur, die mich vielleicht auch heilt. Und kann ich vielleicht auch Heilung zurückgeben? Also, ist ja voll gut für die Bäume, wenn ich mein ekliges CO2 ausatme.
Aber du kannst hingehen und Müll sammeln.
Zum Beispiel.
Ne? Und das finde ich super. Und das ist, Freunde von mir, wir lachen mich dafür aus, so, aber es ist so ein bisschen das Ding, was ich sage, der Wald gibt mir etwas, ich gebe auch was zurück. Und ich finde das auch wichtig, das ist was Meditatives. Ne? Du gehst Müll sammeln, du hast am Ende ein fertiges Produkt sozusagen in der Hand, was du entsorgst, hast was Gutes getan, das hast du in der Musik natürlich nicht.
Ja.
Das dauert ewig, bis sie rauskommt und ich finde das einfach, für mich ist es so mein Weg, wo ich sage, komme ich mit klar.
Nice, das klingt gut.
Das Lustige ist, dass du vor allen Dingen gesagt hast, darf ich hier rein, so als wäre das so ein kleines Zimmer, in das man auch geht. Und eigentlich ist es ja eher andersrum. Eigentlich müsste ja quasi, sind wir ja diejenigen, die sozusagen diesen ganzen Raum für uns beanspruchen,
absolut,
der eigentlich ursprünglich mal alles Wald war.
Ja.
So. Ich finde das halt auch, ich sehe das jetzt gar nicht so mit Esoterik im Sinne von Baum umarmen und auf Waldboden laufen. Ich glaube, das hat alles seine Berechtigung, das ist alles cool. Für mich ist es, glaube ich, einfach im Wald zu sein, hat für mich immer diesen, ich kann in diesen selben Wald gehen und ich kann den Stress des Todes da draußen haben. Es gibt Deadlines, Abgabetermine, Künstler, die ihre Musik plötzlich nicht mehr mögen, Songs, die floppen, was auch immer, was dir halt so passiert, Gagen, die nicht gezahlt werden. Aber dem Baum, an dem ich da vorbeilaufe, dem ist das völlig egal. Und du bist halt in diesem Wald und du weißt, guck mal, der Baum, der steht hier schon 100 Jahre und der steht auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch hier. Und der interessiert sich für das alles gar nicht. Und ich kann aber trotzdem hier drinne sein. Und egal, ob ich diese Probleme gerade habe oder ob ich ein Nummer-1-Album habe, es ist völlig egal. Der Baum bleibt immer der gleiche. Und das erdet einen extrem, finde ich. Das ist so etwas, wo ich dann immer mit einem positiven Gefühl da wieder rausgehe. In beide Richtungen. Also einmal das, es ist alles gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und gleichzeitig aber auch, ey, du bist aber auch nicht der König der Welt. So. Und das finde ich so das Schöne am Wald irgendwie.
Ja, ich glaube, man kann da halt sehr bewusst sein und so sehr viel bewusst wahrnehmen. Ja. Weil es ist, glaube ich, so, wenn du so einen Baum beobachtest, es ist gerade so, dass genug passiert, damit die Aufmerksamkeit dort bleibt und nicht zu viel, dass sie dich überfordert. Und das ist halt dieses genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit für dein Gehirn. Also wir können uns darauf einigen, wir sind alle große Waldfreunde. Ich muss ja sagen, das größte Glück ist für mich Tiere streicheln aller Art. Das ist für mich das absolute Seelenheil und deshalb wollte ich heute auch einen Aufruf machen, weil als ich am Wochenende in Österreich bzw. in der Schweiz war, war ich so bei den Leuten, die dort waren, oh Mann, das ist alles so schön, die Landwirtschaft hier, die Kühe sind ohne eingezäunt zu sein, können die hier sich frei bewegen und so. Und ich würde übelst gerne mal eine Kuh streicheln. Und da waren die dort so echt, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, du Großstadtgöre und so. Und das hatten wir so einen witzigen Culture-Clash, weil die haben überhaupt nicht verstanden, dass ich Bock habe, deren Kühe zu streicheln. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass die Bock haben, DJ Tomek zu buchen oder so. Das ist halt, wir sind so ein bisschen aufeinander geclashed. Und dann hat er mir eine krasse Story erzählt, dass im Nachbardorf...
DJ Tomek die Kuh gestreichelt hat.
Nee, den lassen wir jetzt mal außen vor. Im Nachbardorf war auch so eine freie Kuhherde und da gibt es ja überall Schilder, wenn du da irgendwie spazieren gehst oder so, dass du die nicht anfassen sollst. Und da war halt so eine Mutterkuh und die hatte einen Kalb. Und eine Spaziergängerin hat sich halt der Mutterkuh genähert und wurde von der getötet. Und das ist erstmal übelst eine krasse Geschichte und aus diesem Präzedenzfall hervorgeht ein neues Gesetz, was sagt, dass man die Kühe halt ab jetzt einzäunen soll.
Oh nein.
Und da hab ich mir so eine, es ist für mich so eine Gewissensfrage. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich stehen soll, weil eigentlich bin ich total pro Kuh. Mir tut es natürlich total leid, was da passiert ist, aber wenn man halt die Zeichen umgeht, irgendwie, man weiß ja, dass man
Mütter mit kleinen Tieren, ja,
nicht irgendwie belästigt. Ja, krasse Geschichte, oder?
Ja, die grundlegende Frage ist ja die, ob man sozusagen den Menschen in seiner, also ob man generell Menschen davor schützen muss, in jeder Form davor schützen muss und in jeder Situation davor schützen muss, irgendwie Schaden davon zu tragen oder getötet zu werden. Und immer wenn man das tut, greift man ja irgendetwas anderes meistens an. Andere Menschen oder andere Tiere oder andere Umgebung. Und das muss man halt immer sehen. Und ich finde, ja, man kann nicht alles verhindern. Für den Einzelfall ist es wahrscheinlich super tragisch dann.
Super
und
schlimm,
der wird das dir niemals unterschreiben.
Und
wenn es meine Mutter oder meine Oma gewesen wäre. Aber manchmal ist halt so, shit happens.
Und Kuh und Kalb wurden dann eingeschläfert. Und ich denke dann boah, so, wofür, Mann?
Das ist ja so dumm, Alter.
Ja, aber es ist, also wahrscheinlich konnten die mit dem Druck von außen dann nicht leben. Man muss, wie es mit Hundebissen ist oder so, du musst dich halt dann darum kümmern, dass die Gefahr aus dem Weg geschafft wird.
Meine Frage.
Aber ich finde es schon krass, dass deshalb jetzt alle Kuhherden eingezäunt werden.
Aber du hast gerade gesagt, du willst einen Aufruf starten. Was ist der Aufruf?
Der Aufruf
Kuh,
ist,
das könnte so eine Partei sein.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob irgendjemand in Leipzig oder Berlin Kühe hat und mich einlädt.
Ey, ich hatte in Syrien echt eine ganz traurige Situation. Und zwar war ich bei meiner Tante im Dorf. Und dann sind wir zu den Nachbarn gegangen und die haben wirklich so ein schönes Grundstück, aber halt wirklich, die leben unter den ärmsten Verhältnissen und haben halt irgendwie, keine Ahnung, in ihrem Haus 3 Zimmer oder 4 Zimmer. Auf jeden Fall in dem einen Zimmer wohnen halt die Hühner und in dem anderen Zimmer wohnt halt die Kuh. Und ich war so, hä, ihr habt doch so ein riesengroßes, ganz wunderbares Feld, da wird gerade auch gar nichts drauf bewirtschaftet. Also warum... Lasst ihr denn die Kuh nicht da raus? Und die war halt einfach nur so, nee, alles gut. Und die wollte darüber gar nicht mit mir reden. Meine Mutter hat mir im Nachhinein erklärt, dass sie die Kuh nicht rauslassen wollen, weil die, bei uns sagt man eben, das Auge abwehren wollen. Ne? Also die wollen sich vor dem Neid schützen, weil die hatten schon mal eine Kuh, die draußen war und die ist dann krank geworden und gestorben. Und die sagen halt, dass das durch den Neid entstanden ist. Und da war ich halt auch so, krass, Mann, das ist so traurig, weil die eine Sache ist halt der Glaube, ne? Ob man jetzt an Leid durch Neid glaubt. Und die andere Sache ist halt der tatsächliche Eingriff in die Wertigkeit des Lebens eines Lebewesens. Und das fand ich so heftig. Und am Tag davor, das war ganz weird, habe ich sie gefragt, die Frau, gibt es hier irgendwo irgendwelche Babytiere? Weil ich brauche das gerade. Das ist übrigens mein Aufruf, liebe Leute. Wenn ihr in Leipzig seid und irgendwelche Welpen habt, mit denen ich einfach mal ein bisschen spielen darf, ich würde so froh sein. Das ist echt... Aber kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hat die Frau dann gesagt, nein, hier sind keine Babytiere. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, dass die in so einer klitzekleinen Plastikkiste halt 2 Babykatzen hatte. Und ich war so, warum sagst du mir nichts? Bin halt ausgeflippt, habe halt mit diesen Babykatzen gespielt. Habe die dann halt auch, ohne zu fragen, aus dieser Kiste rausgeholt. Und habe halt gesagt, so lass sie doch mal ein bisschen laufen. Die hat die halt nicht laufen lassen. Die Babykatzen konnten kaum laufen, weil die eben nicht... Ich war echt, boah. Aber halt alles um, ja... vor dem Neid zu schützen. Dazu muss ich aber natürlich noch sagen, dass es eine sehr, sehr alte Dame in einem sehr abgeschotteten Dorf ist. Die hat wahrscheinlich einfach keine
Bildung.
Keine bessere Bildung erleben dürfen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ach Mann, also was ich gerade sagen wollte mit den Babytieren, ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe seit einer kurzen Zeit eine Angststörung entwickelt und ich merke tatsächlich, dass die einzigen Sachen, die mir da tatsächlich bei helfen, da so richtige Strahlen von Wärme und Liebe und Sonne in mir zu fühlen, Babytiere sind. Also echt so kleine Hunde und Babys, also echte Menschenbabys halt auch. Und ich merke, wie das mir so gut tut. Und
weil es wertungsfrei ist. Es ist, glaube ich, das Ding, dass es halt deswegen ist, weil das Individuen sind, die dich völlig wertungsfrei sehen. Und so Angststörungen sind ja immer, glaube ich, was, wie sieht mich die Welt da draußen, wie sieht mich jemand anders? Und das hast du halt bei Kindern und Tieren einfach nicht, weil die bewerten dich nicht nach deinem sozialen Status, nach dem deinen, was auch immer, Followerzahlen oder deinem Auto oder deinem was auch immer, sondern die bewerten dich halt einfach nur nach dem, ob du jetzt gerade nett bist oder nicht.
Ich merke, dass meine Angst zum Beispiel gar nicht aus dieser Richtung kommt. Ich weiß auch gar nicht, woher es tatsächlich kommt. Es kommt halt, seit ich aus Syrien wieder da bin. Und ich merke auch, dass ich das bei erwachsenen Tieren nicht wirklich habe. Also ich fühle die gleichen Sachen nicht bei erwachsenen Tieren, obwohl die mich ja auch nicht werten, glaube ich, oder?
Vielleicht ist da noch der Beschützerinstinkt?
Also ich merke halt einfach, dass dieses Kindchenschema krass bei mir gute Emotionen triggert. Ich überlege auch, ob vielleicht die Lösung für mein Problem
ein Kind kriegen wäre,
aber kann ich halt auf jeden Fall nicht machen. So, oh ja. Josi, wie hart wäre es, Homegirls aufzunehmen, wenn ich ein Baby hätte?
Ja, das ist wohl okay.
Echt?
Ja, na klar, das kann auch die halbe Stunde pennen. Also bitte mach nicht kein Baby nur wegen Homegirls. Also sorry, aber...
Nee, ich meine, also die Angststörung kommt ja nicht allein. Die bringt ja auch den lieben Freund Depression mit, um das jetzt mal so humorvoll nicht zu sagen. Und ja, keine Ahnung, aber das hilft mir auf jeden Fall voll. Wir haben ja vorhin auch etwas ausführlicher über dieses Thema gesprochen und ich würde gern wissen, was bei euch beiden, die ihr das ja auch erlebt habt, geholfen hat in diesen Zeiten?
Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, sowas, dass tatsächlich ich mit, das ist, Depression war dann gar nicht so das Thema, sondern es war eher tatsächlich sowas, dass einfach so, wenn zu viel Sachen auf einmal passiert sind, zu viel Leute was von dir wollen, dass dann irgendwie so ein, man kann dann dem vielleicht nicht mehr ganz gerecht werden. Und das passiert, ist dann auch gar nicht in diesen Situationen irgendwie passiert. Und es hat auch fast niemand mitgekriegt. Bei mir war das auch so, ich sag mal, wahrscheinlich eher so eine Light-Version. So, es war jetzt nicht, dass dann wie andere Leute, die dann wirklich irgendwie so zusammenbrechen oder so, sondern es war eher so ein inneres, völlige innere Unruhe dann in dem Moment. Und einfach nur das Wollen aus dieser Situation heraus. Und ich glaube, dass je mehr man dann mit sich selber auch wieder cool ist und das sich selber vor allen Dingen nicht so wichtig nimmt und nicht sich als den Nabel der Welt, und jeder sieht sich irgendwie in seiner Welt, man ist der Nabel der Welt in seiner Welt, das ist auch gar nicht egoistisch oder egomanisch.
Doch, das ist egoistisch und das ist ein negativ konnotiertes Wort, welches nicht negativ konnotiert sein sollte.
Okay, oder so von mir aus. Aber natürlich, so jeder ist sich auch irgendwie selbst der Nächste, das ist auch ganz normal. Klar. Und wenn man aber davon so ein bisschen wegkommt und einfach sich selber anfängt, so zu betrachten, wie man andere betrachtet. So, ne? Also deswegen ist zum Beispiel der Schritt, dass, wenn du jetzt darüber ganz offen redest, auch hier, dann ist es etwas, was eigentlich schon total gut ist, weil man dann auch merkt, ey, guck mal, das haben ganz viele andere so. Jetzt sitzt man hier irgendwie zu viert am Tisch und alle vier haben irgendwie, und das passiert mir ganz oft, dass wenn das Gespräch kommt, dann so, ey, ja, das hatte ich auch schon mal. Also, und ich denke so, ah ja, das was du, ja, hatte ich auch schon mal.
Mir hat das immer geholfen.
Und das hilft halt, voll. Weil man merkt, ey, ich finde den anderen jetzt gar nicht irgendwie weird. Deswegen, ich denke nicht, dass der morgen in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden würde.
Ja, oder und vor müsste. Allem denkt man selber, okay, der findet mich jetzt nicht komisch, weil genau. ich das sage, weil der versteht.
Und geteiltes Leid ist halbes Leid. True. Ist wirklich so.
Aber das ist auch was, also bei mir ist das ja tatsächlich schon so 10 Jahre her und damals war das noch, glaube ich, nicht so verbreitet. Heutzutage haben halt schon viele Leute darüber gesprochen. Und da ist das tatsächlich auch noch viel verbreiteter, weil wir, glaube ich, auch noch viel mehr sinnlosem Druck ausgesetzt sind, der total, wir eigentlich ja in unserer Welt hier auch gar keine Probleme haben. Sondern wir machen uns Probleme, die nicht lösbar sind. Weil du kannst den sozialen Status in sozialen Netzwerken und sowas, den kannst du gar nicht lösen.
Also wenn ich vor 10 Jahre denke, da war ich 14 und da war diese Emo-Phase deutschlandweit überkrass verbreitet. Also ich glaube nicht, und da war ja Social Media noch auf Schüler-VZ reduziert. Ich würde nicht sagen, dass es damals irgendwie weniger war oder sowas. Genauso sagen ja viele Leute, auf einmal haben alle Burnout, früher hatte niemand Burnout. Doch, früher hatten sehr viele Menschen Burnout, nur keiner hat halt so offen drüber gesprochen, ja, wie jetzt drüber gesprochen wird.
Das ist ja, kann auch sein. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, generell auch zu akzeptieren, dass es, so habe ich es gelernt, dass es eine Krankheit ist, ne? Dass es eine Krankheit ist, dass man sich dabei helfen lassen kann. Und in Amerika heißt das ja Depression, ne? Und da steckt das Wort, oder man verbindet das mit dem Wort Deep Rest, ne? Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass eine Depression auch immer so ein Wegweiser ist, dass irgendwie gerade, es geht nicht weiter. Den Weg, den du gerade gehst, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Und auch zu überdenken, was wäre denn der richtige Weg? Was ist denn dir wirklich wichtig? Ist es wichtig, jetzt die neuesten Hits zu produzieren und der krasse angesagte Motherfucker zu sein und mit 50 Cent im Studio zu sein? Oder ist es wichtig, einfach auch ein Mensch zu sein, der Familie hat, der sich mal um seine Oma kümmert, der auch mal wirklich sagt, ey, ich nehme mir die Zeit und kümmere mich um meinen Neffen, ich nehme meine Mama mal in den Arm und rede mal über Probleme, die wir 10 Jahre nicht beredet haben. Ne? Mhm. Und da gehört super viel Mut dazu, das auch wirklich offen anzugehen. Und die meisten Leute laufen halt weg und die Depression, die holt dich. So, ja, die kommt auf jeden Fall. Du kannst nicht wegrennen. Und es ist super schön, dass es voll viele Leute damit auch, dass es ein offenes Thema ist, dass man darüber offen reden kann. Das ist wie wenn du dir den Fuß verstauchst oder das Bein brichst. Das ist eine Sache, die kannst du heilen. Die braucht halt Zeit. Mehr als vielleicht jetzt ein Fuß, der bricht. Aber ich glaube auch aus einer Depression, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kommt man auf jeden Fall auch wieder gestärkt raus, wenn man das wirklich angehen kann. Es wird immer wieder kommen in Phasen, wenn ich Stress da ist oder wenn ich nicht genug schlafe oder wenn es ein krasses Projekt ist, jetzt zum Beispiel Timbaland, ne? Wer will mit einem arbeiten? Und mir macht das Angst, so, weil ich denke, bin ich dem gerecht? Ich bin ja eigentlich viel zu alt, will ich das überhaupt noch?
Aber nicht so alt für Timbaland.
Natürlich nicht so alt für Timbaland. Aber halt mit den Leuten, mit denen du da abhängst. Ja. Ne? Du machst Chance the Rapper und diese ganzen Leute und du bist so, okay, what the fuck, was passiert gerade in meinem Life?
Ja.
Und deswegen ist für mich zum Beispiel das Waldthema immer noch eine Sache, dass ich versuche, so gut es geht, in die Natur zu gehen. Das kann ich jedem irgendwie mit auf den Weg geben, das auch wirklich mal zu probieren. Einfach mal zu probieren, so, sich darauf einzulassen.
Aber das ist ja, glaube ich, auch genau der Punkt, dass man halt erkennt, dass man selber nicht der Nabel der Welt ist und dass es halt tatsächlich
Es interessiert
keinen. Und ich glaube, dass gerade auch dieses Depression-Thema ist ja sehr verbreitet bei Leuten, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie irgend so eine dieser fancy neuen Berufe machen. Ob das jetzt Moderator ist, das ist jetzt gar nicht so ein neuer Beruf, oder ob das Rapper sind, ob das Musiker sind, Influencer, was auch immer, Schauspieler, unter denen ist das ja viel verbreitet, weil man natürlich dann so ein, man macht irgendwas für andere Leute Besonderes, in Anführungsstrichen, und denkt, man hat so eine Erwartungshaltung vielleicht auch zu erfüllen. Und ich glaube, dass man sich in dem Moment dann schon wieder viel zu wichtig nimmt, so, ja, ich muss ja auch diese Hits jetzt produzieren, ne, wie du sagst. Deswegen habe ich jetzt gar keine Zeit, mich um Familie und dieses zu kümmern. Und das eine schließt so ein bisschen das andere aus. Dann verliere ich da irgendwie vielleicht den sozialen Status, die Anerkennung, die ich mir erarbeitet habe, wenn ich dann nur noch Familienvater bin oder so. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, warum das viele Leute betrifft, die in solchen Medienberufen irgendwie arbeiten.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen diese fehlende Stabilität ist, die wir alle haben.
Ja, das kommt natürlich noch dazu, dass du in solchen Berufen natürlich auch immer am Limit arbeitest.
Also Depression ist ja tatsächlich, ich glaube, die häufigste Krankheit, an der Menschen in Deutschland erkranken. Deswegen kann das einfach sein, dass es so wirkt, als würde das vor allem Medienleute betreffen. Aber wir kriegen es halt eben vor allem bei Medienleuten mit, weil die es natürlich sind, die es dann auch thematisieren in der Öffentlichkeit.
Also ich glaube, das kann jedem Altenpfleger, jedem.
Das glaube ich nämlich auch.
Ja, das glaube ich.
Aber ich glaube,
vielleicht fällt es mir auch nur auf, weil ich viel mit Medienleuten zu tun habe und die mir das dann erzählen. Vielleicht.
Voll, aber ich würde trotzdem unterschreiben, dass diese Überstimulation und dieses sich natürlich auch vergleichen, auch wenn das natürlich früher auch passiert ist, aber jetzt noch viel mehr und jetzt noch schneller und gebündelter als früher auf Social Media. Vor allem bei jungen, schlimmen Leuten.
Ist es cool für euch, wenn wir noch ein bisschen Musik auf die Playlist packen?
Na klar, voll.
Aber ich will noch ein Thema dazu sagen, generell zu dem Thema Meditation und Bäume und sowas. Ich finde das richtig geil, dass es so Artists gibt wie Kendrick Lamar oder Rick Rubin, die ein Interview machen und darüber erzählen und die vielleicht Leuten, weißt du, du hängst mit deinen Jungs ab, ne? Und du erzählst dann so, du bist vielleicht der Sensible und alle sind irgendwie hacken auf dir rum und du bist irgendwie so der Loser, der vielleicht die Beats macht oder sowas, ne? Und auf einmal ist da jemand ein Sprachrohr und die anderen haben auf einmal dieses Verständnis, ey, meditieren ist irgendwie cool. Und auf einmal meditieren alle Leute, weil ein Kendrick meditiert und weil ein Rick Rubin sagt, ey, ich finde hier am Ozean meine Ruhe und ich finde das super, dass es sowas gibt. Und es müsste halt im Deutschrap auch mal Leute geben, die das auch wirklich mal nach außen bringen und sagen so, hey,
das wird es auch.
Ja, aber die trauen
sich. Das nächste große Ding. Ja, das nächste große Ding ist auf jeden Fall wieder ein Rapper, der von ganz viel Inhalt und von Empathie erzählen wird und im besten Fall sogar von der Straße noch kommt dazu. Also der irgendwie trotzdem diese Gangster, der Kendrick, ne? Also der irgendwie trotzdem aber
es gibt ja schon den einen oder anderen, ne?
Ja.
Casper, Ben ist ja so,
der
super auch sensibel ist und das auch offen spreadet so, aber wäre halt schön, wenn es da halt einfach generell so ein Verständnis auch dafür geben würde, wie es in Amerika zum Beispiel ist, dass es auch in Studios, wenn du in Studios bist, da gibt es keine Liquor-Shots mehr, wie es früher war, sondern ein Timberland und sagt so, hey, hier gibt's Ingwer-Shots.
Ja,
so,
ne?
Und wir halten jetzt mal Ruhe, wir sind mal kurz still, wir chillen mal kurz. Danken Gott dafür, dass wir jetzt heute an diesem Ort sind. Wie geil ist das denn?
Könnt heulen.
Das ist super, das ist mega creepy. Ich war damals mit Baba Sparks im Studio.
Ehrlich?
Wir haben uns alle umarmt, ne? Und er hat gebetet, so dass wir diesen Moment hier
zusammen... Hast du Deliverance gemacht?
Nee, ich war nicht auf der Party dabei. Das war ein Album danach. Und, aber es war ein krass prägendes Erlebnis, weil du kennst ihn aus dem Fernsehen, dieser Typ, der da irgendwie aus Videos, wo er irgendwie die ganze Zeit Party macht. Und auf einmal ist er so wie so ein Fußballtrainer,
ja,
der dann
Mann.
Sagt so, ey, wir machen jetzt heute was Geiles zusammen.
Ey, das ist genau, was ich richtig, richtig fühle. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Breed oder dann noch mit Artikel, was du gerade gesagt hast,
The Breedy,
das ist das, was tatsächlich benötigt wird, nämlich das von der Straße. Weil du hast gerade gesagt, Casper, ich glaube, da fehlt oder jetzt zum Beispiel
Identifikationsfläche für so Leute, die halt sagen, oh, das ist mir halt irgendwie zu...
oder die es vielleicht am meisten brauchen würden, weißt du? Weil das, du hast gesagt, niemand würde zu Kendrick kommen und sagen, boah, du lackst an Credibility, so du bist nicht real genug, du kommst nicht genug von der Straße, um zu rappen und uns zu erzählen, wie wir aus der Scheiße rauskommen. Ach, Musik.
Ich glaub, Josi
ist so von der Seite so, als Maul, Musik, Zeit.
Ach ja, du wolltest irgendwas mit der Playlist und dann haben wir einen ganz großen Bogen gespannt, um jetzt wieder zurückzukommen.
Ich habe zwei Songs mit, nee, drei Songs sogar mit, nee, zwei. Zwei.
Ist egal.
Zwei und der dritte,
wir
den
waren
ich...
Wir bei Maske und dann sagtest du, oh, die Playlist.
Ach stimmt, ja.
Ich weiß nicht,
ich wollte
wo
nur
du
sagen,
wolltest.
Dass du meinen Lieblings-Crow-Song mitproduziert hast.
Der welcher ist?
Unendlichkeit.
Ja.
Den packen wir nicht drauf, aber das ist trotzdem mein persönlicher Lieblingssong.
Wir haben einen anderen von Skid Row. Genau. 1975.
Ah, oh ja.
Featuring Mayan.
Haben wir gestern im Studio gehört.
Majan.
Ich weiß nicht, wie man ausspricht.
Ich dachte auch Mayan.
Ja.
Mayan, Majan.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein echter Name ist. Also Mayan habe ich schon öfter gehört. Warte, ich glaube, mein Schwager heißt
Marian.
So. Sehr große Potenzial in den
Haben wir beide
sau jung,
richtig
ne?
hart
und
gefeiert.
Gute Stimme, guter Vibe.
Ja, und der ganze Song ist halt mega. Ich wollte gerade sagen, also die Produktion ist halt auch heftig. Und dann haben wir noch eine absolute Newcomerin. Wir sind ja sehr glücklich gerade darüber, dass sehr viele neue Frauen auf der Bildfläche erscheinen, nämlich Heartbreaker von Hava. Ich habe noch nicht so ganz durchblickt, aus welchem Camp sie kommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da so ein bisschen AON-Umfeld?
Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
Ach so, okay.
Tatsächlich, aber wie heißt sie?
Hava, H-A-V-A. Naja, wir gucken es uns gleich
der
mal
Song
an.
Der Song heißt Heartbreaker?
Genau.
Und okay.
Aber der ist auf Deutsch, nur die
Okay.
Genau,
dann
aber egal.
Kenne ich ihn leider noch nicht.
Ich habe irgendwie das ich habe so 2-3 Bilder gesehen und dachte mir irgendwie, dass die Leute, mit denen sie da drauf ist, die sehen aus wie Securities von Rappern, die ich kenne.
Ach so.
Und deswegen war ich so, ist das Umfeld von? Und dann haben wir aber noch auch eine richtig krasse geile Newcomerin, die wir hoffentlich bald am Start haben. Kiki mit Paradox.
Oh, das kenne ich, das ist die Wienerin, ne?
Kann ja,
das
sein?
Mann. Oh ja, wie findet ihr so diese Nicki Minaj Sachen aus Deutschland, so, ich sag mal so, die so in diesen Scherbe gehen, so
Shirin David,
ja.
Oh, das ist schon wieder jetzt so ein großes Thema.
Ich weiß.
Leute, ich muss los. ich habe noch einen Song von Kolja mitgebracht, aus der Antilopen-Gang. Der hat ein Album rausgebracht gerade und das heißt Hauptsache Kohle. Ich will gar nicht so viel darüber sagen, weil ich los muss.
Coole Typ.
Ich würde sagen, wir schließen damit auch einfach die Sendung ab, oder?
Ja.
So, liebe Freunde, vielen Dank, The Breed und Schuko, dass ihr da wart. Am 7.6. kommt eure Platte raus. Liebe Freunde, Dippin heißt die schöne Platte. Hört sie euch an. Wollt ihr lieber, dass die Leute das kaufen oder streamen?
Beides. Richtige beides. Fans machen beides. Ich mache okay. Das so rappermäßig. So kauft euch die Box, die Special Edition mit dem
Habt
Cap dazu. Nein, es gibt eine Special Edition mit einem Cap. 50 Stück limitiert, gibt es auch nur bei HHV. Ich glaube, wir verlosen auch, glaube ich, eine
Ja, und
Variante.
Mit einer Platte aber
auch, ja, genau.
Oder?
Die gibt es als das ist eine, also man kann dann nur die Cap und die Platte zusammenkaufen. Es gibt die Cap nicht alleine.
Geil.
Genau, und dann könnt ihr die Platte kaufen und kauft die am besten zweimal, damit wir charten. Und was machen die sonst immer noch? Na, die sagen immer so Sachen, so verrückte Sachen, wie kauft zweimal die Platte.
300
Stück,
damit es nicht viel
passiert. Ach so.
Nice.
Aber
es ist
cool, du bist
im Nein, ihr stellt das Ding ein und streamt das, während ihr schlaft. Die ganze Nacht, das ist auch so ein cooler Move, finde ich.
Wir haben auch noch was zu verlosen, nämlich was ich übelst geil finde und ein riesengroßer Fan bin, nämlich von Ultimate Ears, eine Wonderboom und eine Megaboom 3. Liebe Freunde,
was muss man da machen?
Der Sommer steht an.
Will die haben.
Geil. Musst du mit unserer Managerin telefonieren. der Sommer steht an. Ich bin echt eine krasse Werbetexterin. Der Sommer steht an. Wenn ihr auch grillen wollt draußen, dann ist es super, so eine Box dabei zu
haben. Und ihr könnt die auch in den See werfen, die ist auch wasserdicht.
Das
und dabei
stimmt.
Könnt ihr die Dippenplatte hören, das ist fantastisch.
Geil. Ich hatte tatsächlich meine kleine Wonderboom in Marokko dabei, als ich mit meiner Mutter, in Ägypten waren wir, war ich mit meiner Mama und wir haben die ganze Zeit so ganz, ganz krass alte arabische Musik gehört von Sabah, wenn ihr das mal googeln wollt. Und das ist so richtig so mit, also ein Song geht so 40 Minuten und es ist so 10 Minuten Instrumental-Intro von einem Orchester und so. Es ist einfach Killer. Und ich habe halt, wir hatten halt den ganzen Nachtpool für uns alleine, weil halt niemand sich darum geschert hat, in diesem Nachtpool zu schwimmen. Und dann hab ich diese Box da ins Wasser geworfen und dann unter Wasser Sabah gehört. Also,
funktioniert das? Hört man da was unter Wasser?
Ja.
Aber wie klingt das dann so?
Ja, genau. Halt einfach wie wenn du so ein... Sehr gut.
Okay, geil. Wie ein Low-Pass-Filter.
Genau das. Ja, liebe Freunde, also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war mir echt eine Freude. Es war sehr schön.
Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Und bis ganz bald hoffentlich.
Bis ganz bald.
Euch kann man auf Instagram abchecken,
so,
um
stimmt,
noch
ja.
Produktionen und Songs von euch zu hören.
Ja,
gibt's. Sag mal, mach mal schnell Eigenwerbung.
The Breed, Instagram ist The Breed Producer mit ohne Unterstrich, I don't know, irgendwie sowas. The Breed Producer.
Okay.
Schuko-Music.
Okay. Judy, da findet man auch, wo ihr seid, wenn man euch live sehen will, da findet man, wann ihr was rausbringt. Ich kann das nur wärmstens ans Herz legen. Die Liste ist lang von dem, was ihr produziert habt und produzieren werdet, gehe ich mal davon aus.
Ja, immer fleißig.
Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder, Helen.
Tschüssi, bis dann.